Ja, das erschüttert einem sehr stark. Also man sieht manche Kameraden, vor allem die, die primär religiös getrieben sind, da siehst du wirklich, wie die verkümmern. Das ist einfach sozusagen, dein Fixstern zerbricht und das tut einem dann auch weh.
Der Brauderhund war von 2011 bis 2013 Hellbardier bei der Schweizer Garde im Vatikan. Er hat zwei Päpste persönlich kennengelernt und er hat erlebt, was hinter diesen dicken Vatikanmauern alles so abgeht. Aus diesem Grund hat er als gläubiger Katholik im Vatikan im Zentrum des Katholizismus, von der katholischen Macht, fast seinen Glauben verloren. Der Bruno ist mittlerweile 32, dreifacher Vater, Historiker und Lehrer und wohnt in Basel. Herzlich willkommen bei «Geschichten aus allen Schichten», Bruno Huhn.
Danke vielmals,
ja, dass Bruno. Ich da sein. Schön, bist du da.
Bruno, böse Zunge, die nennen die Schweizer Garde ja auch Trachtenverein. Also die Schweizer Garde, muss man mal sagen, für die, die das nicht wissen oder so, das sind die Männer, die Stattlichen, die im Vatikan in diesen farbigen, historischen Uniformen an vielen Orten zu sehen sind. Aber was ist die Schweizer Garde genau? Was macht die Schweizer Garde?
Die Schweizer Garde ist als allererstes zuständig für die Sicherheit vom Papst und seiner Residenz. Und das seit 500 Jahren. Das widerspiegelt sich dann auch in dieser Uniform, die eben verschandelt wird, als Tracht bezeichnet wird. Aber das ist eigentlich der Kernauftrag, der immer noch wahrgenommen wird. Und so gut wie möglich und natürlich up to date. Das heisst, die Ausbildung ist nicht mehr vor 500 Jahren, sondern die ist entsprechend der neuesten Polizeitechniken.
Aber die Uniform hat man beibehalten?
Die Uniform hat man beibehalten, genau. Die ist zwar nicht von damals, von 1506, wo die Garde gegründet worden ist, sondern ist um 1900 herum eingeführt worden, aber zurückgegriffen auf natürlich die damalige Mode und auch Farben vom Medici-Papst, der die Garde gegründet hat. Also mir ist es sehr traditionsbewusst, das auf jeden Fall.
Das ist ja der Papst Julius II. Gesehen.
Richtig.
Wieso Schweizer?
Der Papst Julius hat ein Problem gehabt. Er hat nämlich als Kirchenfürst, wo er ja war, oder überhaupt vom Kirchenstaat, gerne Krieg geführt, nämlich gegen primär die Venezianer. Die wollten zurückdrängen. Dann hat er noch das Problem gehabt, dass er im Süden umringt war vom spanischen dominierten Neapel, im Norden oben die Florentiner und die Mailänder und dann über die Alpen, die ihn drücken, die Deutschen, also das Heilige Römische Reich, deutsche Nation und die Franzosen. Und jetzt brauchst du eine Leibwache, als Renaissance-Fürst, der da ist. Aber du kannst natürlich nicht jemanden nehmen, wo jetzt verbündet ist, aber morgen dein Gegner, weil sonst ist die Leibwache ja nicht mehr so zuverlässig. Also hat er etwas gebraucht, wo mit all den Mächten, die ich jetzt aufgezählt habe, eigentlich mehr oder weniger im Krieg gelegen ist, und das sind die Schweizer gewesen. Und zwar aufgrund von ihrem eigenen Expansionsdrang. Wir sind ja die besten Soldaten gewesen, damals von der Welt. Das kann man sich heute so gar nicht vorstellen. Wir sind ja neutral und nicht unbedingt mich so kriegsliebend, aber damals haben wir den Ruf gehabt, als die besten Halsabschneider von der Welt, kann man wirklich sagen. Und da hat der Julius gesagt, das ist doch ein perfect match. Oder die sind auch mit allen im Streit. Plus sind sie die Besten, die engagiere ich.
Haben sich ja auch in anderen Ländern verdient, Schweizer Soldaten, nicht ja. Nur im Vatikan damals.
Ja.
Du hast es vorhin gesagt, Bruno, die wichtigste Aufgabe ist, den Papst zu schützen und die Institutionen, oder? Im Vatikan, das richtig verstanden habe. Muss man das schwören, dass man den Papst mit seinem Leben schützen würde im Fall eines Falles. Ist das richtig? Das muss man dann bei der Vereidigung schwören.
Ganz genau, ja. Am 6. Mai, der Gedenktag am Sacco di Roma, das war der Fall gewesen, wo die Schweizer Garde ihren Eid erfüllen müssen. Das einzige Mal, aber dort jetzt wirklich zählt. 6. Mai 1527 haben die kaiserlichen und die spanischen Truppen Rom angegriffen und es von 180 Gardisten sind zwei Drittel gestorben bei der Verteidigung vom Rückzug vom Papst aus dem Vatikan in Dengelsburg hinein. Und an dem Tag, jetzt heute noch, wird die neue Gardiste genau auf das nochmal eingeschworen. Und das ist wirklich so sehr speziell. Und ich meine, du überleihst dir dann schon so als 19-, 20-Jähriger, würde ich wirklich sterben für einen Mann, der im Schnitt 75, 80 Jahre alt ist? Also er ist eh schon bald, ja, biologisch gesehen, hinüber. Aber ich habe noch das ganze Leben vor mir. Aber das ist das, wofür man eigentlich den Dieter ist. Also das ist so the moment of truth. Alles vorher ist spannend, aufregend, cool, aber dort ist es erst mal, wo du denkst, hey, ich bin eigentlich nicht da, für zum schick auszusehen oder wegen der hübschen Römerin oder so, sondern effektiv eigentlich für das Versprechen, wenn es, so wie es in der Formel heisst, erheischt sein sollte, das dann auch zu erfüllen.
Schon mal so eine Situation erlaubt?
Nein, selber nicht. Also, nein, zu mir ist zum Glück der Papst nicht angegriffen worden in der Zeit, wo ich drunter war. Aber wir hatten sonst zwei, drei spannende Situationen gehabt. Natürlich, wenn man die Eingangskontrolle macht. Wie gesagt, man ist nicht nur für den Papstschutz zuständig, sondern für die Residenz. Ja, und wenn dann Leute kommen und sagen, sie sind Jesus und müssen jetzt dringend zum Papst, dann, ja,
kann ich nicht. Das stimmt nicht.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Hey, der hat sie 2000 Jahre nicht mehr gesehen, oder? Das weiss man nicht genau, wie Jesus aussieht. Aber ich kann dann unter zwei, drei einfache Fragen relativ schnell finden.
Aber kannst du nicht einmal mit dem Handy zücken und jemandem anrufen, weil das Handy ist verboten, ist das richtig?
Auf dem Wachposten ist das so. Ganz genau. Es geht wirklich darum, also das ist eigentlich das Schlimme am Wachdienst. Wenn man es nämlich richtig macht, dann ist es todlangweilig. Also wenn ein Wach ihren Job falsch macht, dann wird es spannend, weil das heisst, es ist nämlich jemand reingekommen. Und damit es eben nicht passiert, dass man aufmerksam bleibt, ist Handy verboten. Und das ist einfach der Schub, ja.
Folter?
Es sind lange Stunden, wo man teilweise dort verbringt. Vor irgendwelchen Türen oder irgendwelchen Gängen. Ja. Und irgendwann hat man die Freske vom Raphael halt einfach auch gesehen, oder?
Bruno, du bist Hellebardier gewesen. Was ist das genau? Oder was hast du gemacht?
Hellebardier ist die Bezeichnung eigentlich vom tiefsten Rang. Also, wenn man das Äquivalent der Schweizer Armee wird, einfach der Soldat. Benannt aber eben nach der Hauptwaffe, die die Schweizer ja geführt haben in der Renaissance, eben die Hellebarde. Und die ist ja heute noch in dem Ehrendienst im Ordonnanzdienst im Einsatz. Und so wird eigentlich alle Hellebardenträger als Hellebardier bezeichnet. Und das ist gross von der Schweizer Garde, seit Hellebardier, oder? Es flug vom Fussvolk in dem Sinne am meisten. Und somit tragen die eigentlich die Hauptlast eigentlich in der Dienstausübung, während Vizekorporal, also Unteroffiziere und Offiziere für die Organisation von der Posten und von den verschiedenen Kompanien in dem Sinne zuständig sind.
Was ist denn der höchste Grad?
Das ist ein Oberst. Das ist im Moment der Oberst Christoph Graf. Und das mag ein bisschen komisch anmuten, weil wir sind ja etwa 135 Männer. Und das ist ja niemals ein Regiment, oder? Der Oberst würde ja ein Regiment führen. Wobei sie eigentlich, ja, Kompaniestärke hat.
Bruno, was sind persönliche Eigenschaften, Voraussetzungen, die man muss haben, um in den Schweizer Garten einzutreten?
Es gibt die fünf Grundkriterien. Also, du musst katholisch sein, männlich, zwischen 19 und 30 Jahre alt, dann die Lehre abgeschlossen haben oder das Gymnasium und den Militärdienst in der Schweiz absolviert. Das sind die Grundvoraussetzungen. Und nachher kommt es auf Sachen darauf an, wie heute modern würde man vom Mindset reden. Also kann man sich da irgendwie etwas darunter vorstellen, das zwei Jahre zu machen, plus dann eben der Schwur. Also das ist schon eine Art ein Damoklesschwert, aber es ist ja völlig nicht konkret. Oder bist du eigentlich wirklich mal am 6. Mai vor der Fahne stehst, der Name ist aufgerufen, du laufst vorne, das ist dann lang zum Spazieren, obwohl es nur ein paar Schritte sind. Aber vorher, auch wenn du dich das überlegst, soll ich in die Schweizer Garde gehen, ich bringe die fünf Grundkriterien mit, das ist nicht konkret. Also den Gedanken macht man sich eigentlich nicht so. Dann hilft es natürlich, also wenn man nicht nur katholisch auf dem Papier ist, sondern die Sache eigentlich ein bisschen, sonst ein bisschen ernst nimmt, weil das ist halt einfach das Setting. Oder? Du bist wirklich im Zentrum vom Katholizismus. Und da kommst du nicht drum herum, Weihnacht, Ostern und jeden Sonntag in die Messe und so weiter. Also, und wenn man mit dem nicht anfangen kann, dann wäre das lange zwei Jahre, würde ich sagen.
Also du sagst zwei Jahre, das heisst, es geht wirklich nur zwei Jahre und dann ist man weg?
Zwei Jahre ist auch die Mindestverpflichtung. Man kann natürlich länger bleiben. Die meisten machen in der Tat drei Jahre. Das heisst, nach zwei Jahren kannst du genug gut Italienisch, kennst Stadt genug, ein System und wie es in der Garten läuft. Und die meisten hängen noch ein Jahr dran, um das jetzt richtig auszukosten. Der Vertrag wird automatisch, wenn du dich kühlst, immer um ein Jahr verlängert, bis zu 25 Dienstjahre. Und dann muss er mit Bewilligung vom Kommandant, kann er nochmal verlängert werden, aber das ist dann sehr selten. Du wirst eigentlich verrentet. Du kannst gut schnell renten über vom Vatikan.
Nach 25 Jahren?
Ja, richtig, ganz genau. Du kannst mit 19 Jahren anfangen. Machst du in 25 Jahren, bist dann wahrscheinlich so, ja, Mitte 50.
Ja, dann gibt's auch einen Lohn, bis dann, oder? Ja. Kost und Logis, oder wie muss man sich?
Beides. Also, du bekommst einen Lohn über, der beträgt bei einem Hellebardier etwa so zwischen 1000 und 1200 Euro. Dann wird noch etwas abgezogen für Essen und Wäsche und Schlafen, aber das ist ein Viertel, was sind so zwischen 100 und 200 Euro. Und der Rest ist einfach zu deiner Disposition. Und da verdienst du im Vergleich zu einem Durchschnittsitaliener, der ein Apartment hat, eine Familie hat und so weiter. Also, ja, da bist du fürstlich entlohnt. Im Vergleich zur Schweiz natürlich würde man sagen, ja, warum willst du das machen? Aber dort unten, es ist sehr, sehr beliebt, ja.
Was hat dich persönlich dazu bewogen, in den Vatikan zu gehen oder eben den Schweizer Garten beizutreten?
Es waren bei mir drei Sachen gewesen. Das erste ist, und das habe ich jetzt so als Hobby zum Beruf gemacht, ein geschichtliches Interesse, also ein historisches. In dieser Umgebung, also Rom mit einer Stadt, eine unendlich lange Geschichte. Dann das Zentrum vom Vatikan natürlich selber auch noch historisch sehr wichtig. Dann aber das Religiöse, ganz sicher. Das war für mich damals sehr wichtig gewesen. Und dann natürlich auch die Aussicht mit 19 in einer Weltstadt. Also das erste Mal ausgezogen von zu Hause weg und dann gerade
in... Das ist wo gewesen, zu Hause, ausgezogen?
Ja, das war in Oberhemfelden gewesen, im Kanton Aargau, Agglomeration Aarau. Das sind ein Dorf mit 7000 Leuten, Stadt Aarau.
Ja,
immerhin. Für Schweizer Verhältnis nicht so schlecht. Ja. Stadt Aarau macht etwa 14.000 Schneuz, oder? Aber da kommst du in eine Millionenstadt rein und mit den Touristen multipliziert sich dann das gerade noch einmal. Ja, das war schon ein Reiz gewesen. Und dann natürlich eine andere Sprache, Italienisch, oder Essen, Trinken, alles Gute. Ja, das hat so gegeben.
Alles Weltliche.
Auf jeden Fall.
Bruno, was ist so ein typischer Tag in der Schweizer Garten?
Nehmen wir mal an, wir haben ja drei Schichten und wir würden die frühe Schicht nehmen, also die Morgenschicht. Das sind eben vom Morgen um 6 bis am Nachmittag um 2. Das heisst, du musst schauen, dass du pünktlich auf dem Posten bist, wie der Kollege, der die Nachtschicht gemacht hat, der wartet, also der planet auf die Ablösung. Und das siehst du dann auch an. Da wird dann nicht viel Smalltalk gemacht und was. Da ist einfach mehr so, ja, übergeben Posten, gut ist und weg, so schnell wie möglich. Und wenn du ein guter Kamerad bist, bist du um 5:45 auf Posten. Und wenn du schlecht aufgestanden bist, dann um 5:55, aber dann machst du keine Freunde. Und dann beziehst du deinen Posten, schaust das Protokoll an, was ist gelaufen in der Nacht, was steht an deinem Posten, oder ist irgendwie ein Botschafter, der durchkommt, spezielle Führungen, sonst irgendetwas, ist die Ausfahrt vom Papst geplant, je nachdem. Und wenn du das auch gemacht hast, dann fängt eigentlich das Bewachen an. Sprich, manchmal, aber wenn es ein normaler Tag ist, die Langeweile, der Teil ist auch ziemlich schnell. Und ja, dann stehst du je nachdem, wo du bist, im Papstpalast drinnen, und dann gilt es, aufmerksam sein, sich selber zu beschäftigen. Nicht zu fest abzuschweifen, das hast du deinen Auftrag wahrnehmen. Und wenn du Glück hast, bist du an einem Posten, wo viele Leute durchlaufen, teilweise vom Staatssekretariat. Also, es bilden sich dann auch so, Freundschaft ist ein grosses Wort, aber Bekanntschaft, also Leute, die man einfach täglich dann sieht, ein bisschen Smalltalk. Manchmal haben wir ein Telefon auf dem Posten, dann läutest du einen Kollegen abends an, so nach 4 Stunden, und fragst mich, wie es dem so geht. Der hat dich wirklich so unterhalten. Oder du hörst über Funk, wie gerade irgendein Kollege, der von dir auf der Wache ist, gerade etwas Lustiges postet. Oder wie es italienisch, die Kompetenzen sind nicht überall gleich gut verteilt. Das heisst, da gibt es aber lustige Vorgespräche teilweise. Und das sind so Türenpunkte in einem normalen Tag vom Bewachen. Ja.
Jetzt, wo du gewesen bist in deiner Zeit, 2011 bis 2013, du bist zuerst der Papst Benedikt, ich glaube, der 16.
Ja,
Papst gewesen. Und dann ist der Franziskus gewählt worden. Du hast beide persönlich kennengelernt. Was ist der Unterschied von diesen zwei Männern?
Also, das erste ist, das klingt vielleicht so ein bisschen klischeehaft, aber Schuss, das lateinamerikanische Flair versus das deutsche. Also, der Papst Benedikt XVI. Eher eine distanzierte Persönlichkeit gewesen. Sehr gelehrt. Also, ich würde behaupten, er war einer der grössten Theologen gewesen, die wir in den letzten 100 Jahren hatten. Und das hast du immer angemerkt, dass wenn er mit dir ins Gespräch gekommen ist, dann ist das sofort Deep Talk gewesen. Das ist nicht so ein Small Talk, was wie gerade das Wetter ist oder wie lange man schon da steht, sondern es irgendwie gerade to the point. Und da ist aber der Professor auch vorgekommen. Habe ich so den Eindruck gehabt. Während der Franziskus viel kontaktfreundlicher, das Protokoll hat ihn eigentlich nicht viel interessiert, was uns viel Stress verursacht hat, aber es hat viel mehr Begegnungen ermöglicht mit dem Dienstherr. Die Schweizer Garde untersteht direkt dem Papst und nicht irgendwie einem Apparat im Vatikan. Und das ist für die Motivation gut. Das muss man schon sagen.
Du hast ja 2013 auch die sogenannte Konklave miterlebt, also die Papstwahl. Normalerweise stirbt der Papst, dann gibt es einen neuen, der neue wird gewählt. In dem Fall ist der Benedikt zurückgetreten und der Franziskus ist dann später gewählt worden. Aber so eine Konklave, das ist ein Ausnahmezustand, oder?
Das ist so. Also da steht eigentlich alles still. Also nicht nur der Vatikan, weil das ist ja eine Theokratie und das ist eine Wahlmonarchie. Der Papst ist absoluter Herrscher über den Vatikan. Plus natürlich der Chef der katholischen Kirche. Also das heisst, der ganze Apparat oder die 1,2 Milliarden Menschen, die katholisch sind, eigentlich sind ja ausgerichtet auf den obersten Hirte. Und der ist dann einfach weg. Also es findet eigentlich eine Enthauptung von dem ganzen Apparat statt, sowohl vom Vatikan wie auch von der katholischen Kirche. Und das ist dann wirklich ein Ausnahmezustand. Früher ist das, also im Mittelalter ist das eine Anarchie gewesen, oder? Weil dann das Recht zusammengeht, weil der Papst hat ja auch als Herr über Rom und über den Kirchenstaat ja den Schutz gewährleistet und da ist einfach kein Befehl mehr gekommen. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber was sicher ist, dass alles eigentlich stehen bleibt. Es sind nur noch die grundadministrativen Funktionen vom Vatikan werden noch erfüllt. Das heisst, die Gelder werden gezahlt. Es wird noch geschaut, dass geputzt wird. Aber der Rest ist alles Stillstand. Dann sind natürlich die Kardinäle aus der ganzen Welt. Es sind ja nicht alle in Rom und warten drauf, bis der Papst stirbt.
Die warten daheim drauf.
Ja, einige warten in Rom schon. Das
da gibt es auch solche, die nicht mehr Papst werden, oder? Das gibt es ja auch, oder? Von den Kardinälen.
Ganz, ganz oft. Und der Ratzinger ist so einiges, wo er nicht wollte. Der wollte ja schon als Kardinal in Pension gehen, hat ja eigentlich vor, mit seinem Bruder ja das Haus zu kaufen und dann mit dem Gregor zusammen alt zu werden. Und der Karol Wojtyla, der Johannes Paul II., gesagt, nein, du bleibst jetzt Kardinal und machst nochmal 5 Jahre und nochmal. Und dann stirbt er. Und dann wird der Benedikt gewählt und ja, aber so eine Wahllinie lädt ab, oder? Weil du kannst nicht einfach sagen, ja, eigentlich hätte ich anders vorgehabt in meinem Leben so oben. Ja, und dann aus dem Grund geht der Papst, wenn er gewählt ist, auch im sogenannten Saal der Tränen. Weil man sagt oft, dass die gewählten Päpsten dort oft heulen. Also oft brüllen, weil die Verantwortung, wenn man das ein bisschen ernst nimmt, ist eigentlich schon gewaltig. Mhm. Ja, und dann kommen wir so auf den Balkon raus. Und das ist beim Franziskus genau das Gleiche gewesen. Aber das natürlich als Gardist mitzuerleben. Also eigentlich bist du ein Herr und Führer los. Plus aber musst du immer noch den Auftrag, der Papst ist zwar weg, aber die Residenz musst du schützen. Und die Nächsten in charge. Und das sind eben die Kardinäls, Wahlkollegium, die musst du auch schützen. Und das heisst natürlich, das ganze Protokoll muss umgestellt werden. Es gibt neue Wachposten. Also du bist fast wirklich von diesen 8-Stunden-Schichten, kannst du gerade mal verabschieden. Also die Leute, die Freundin reinbestellt haben, und erst gerade, es kommt klar, wie ausgegangen, können sagen, kannst du hierheim bleiben.
Was heißt Freundin reinbestellt? Kann man das?
Also einfach auf Rom, sozusagen, wie im Vatikan.
Wenn es man darf also Damenbesuch empfangen.
Man darf Damenbesuch empfangen.
Im genau. Vatikan?
Im Vatikan halt einfach so, dass es sehr, wie soll ich sagen, züchtig ist. Das heisst, in allen öffentlichen Räumen, wo die Gardisten zugänglich sind, ja, und auch Gäste, aber nicht in Schlafquartierinnen und sonst im Vatikan nicht. Aber die Damen tun dann oft Auswärtsnächtige und die Gardisten, wenn sie Ausgang haben, dann oftmals dann auch dort. Ja, das wird schon geschaut. Ja, ist wichtig für die Moral. Wie gesagt, wir sind 1920 und das mal 135 ungefähr. Das wäre schlecht, wenn nicht.
Bruno, wie war das mit dir gewesen? So mit Ausgang, Damenbesuch? Also hält man da auf den Putz, wenn man zu Rom ist? Oder wie ist das gewesen?
Ja, das tut man in der Tat. Weil der Dienst ist streng langweilig, weil, wenn man es richtig macht, auch belastend. Oftmals kurzfristige Einsätze noch. Also wenn das heisst, du hast einen freien Nachmittag, dann kann es sein, dass am 2. das Telefon kommt, heisst, es kommt noch der Botschafter von Panama. Die Leute, die im Dienst sind, die sind ja schon, die haben ihre Aufgabe. Das heisst, du, wo frei bist, du gehst und dort gut die Ehrenwacht, die sehr big stellen. Ja, und dann wird aus einer 8-Stunden-Schicht schneller mal 10-Stünder, 12-Stünder, je nachdem. Und wenn die Queen of England oder der Bill Clinton, die ich erlebt habe, kommen, dann ist, glaub, nochmal, ja, der Druck höher. Und dann will man es auch besonders gut machen und dann muss die Schuhe mit glänzen und der Schwertgürtel. Ja, das heisst, wenn man den Ausgang hat, ja, dann geht's denn richtig wild zu und her. Geht auch Bars um den Vatikan herum, wo explizit Schweizer Gardisten nicht erlaubt sind. Also, ehrlich? Wer wünscht.
Ja.
Ja, weil, ja, das trinkt.
Man sieht so alt.
Ja, es ist so, ja. Und das wissen vielleicht alle, die vom Militär gemacht haben, oder? Wenn du so eine Gruppe junge Männer bist, kommst du schnell auf dumme Idee und wenn der Alkohol fließt, dann noch ein bisschen mehr. Ja, und es gibt viele Gardistenzimmer, die mit Inventar aus römischen Bars eingerichtet sind. Also Barhocker, Gläser, Tische, also was da halt einfach so geht. Ja.
Bruno, apropos Frauen. Bis jetzt sind Frauen eigentlich nur in der Administration zugelassen gewesen. Aber der Plan sieht ja vor, dass bald auch Schweizer Gardistinnen zugelassen werden. Was meinst du, kommt das überhaupt irgendwann einmal?
Ja, ich denke nicht, dass das kommt. Nicht, weil Frauen irgendwie schwächer wären oder sonst etwas, sondern wir reden da immerhin über die katholische Kirche und dann als Zentrum davon. Das heisst, die Rolle der Frau ist eigentlich klar definiert im Katholizismus, nämlich Weitergabe vom Glauben, die Helme, also ein sehr traditionelles Bett. Und Frauen in Uniform, da kämpft die Schweizer Armee ja selber schon damit. Und wie soll denn das jetzt in der Schweizer Garde, also nochmal ein Stückchen konservativer und effektiv auch Mannenhochburg, wie soll denn das stattfinden? Ich glaube es nicht. Ich denke persönlich, aber das ist nicht gesichert, das ist auch meine persönliche Meinung, so wie ich das einfach erlebt habe. Das ist sicher gut für PR, wie aus Frauenordinariat und so weiter. Das sind ja grosse Sturm auf die Bastionen, oder? Dass Frauen dürfen priestert werden, dass Priester können heiraten und so weiter. Ich glaube, wir nehmen da einfach ein bisschen Druck aus dem Kessel mit einem geschickten Move. Und dann versandet das dann irgendeinem und dann kann man das ad acta legen. Und für den Fall, dass dann irgendwie noch wieder eine Welle kommt, kann man einfach das wieder aus der Schublade rausnehmen und sagen, ja, wir haben jetzt einen Plan schon gehabt, oder? Den gibt es ja schon länger, wie du gesagt hast. Dann kann man das wieder ein bisschen aufwärmen und dann verflacht das wahrscheinlich wieder. Ich glaube, das ist mehr so eine Story.
Aber ist der Papst eigentlich ein Alleinentscheider? Kann er eigentlich durchsetzen, was er will?
Grundsätzlich ja. Aber das ist wie so überall, oder? Befehl kann man interpretieren. Und das ist aber schon oft auch der Fall. Also der Papst hat eine Idee, gibt die raus. Er schreibt zum Beispiel eine Enzyklika, oder? Das ist eine Art so eine Doktrin, die er rausgibt, was er für wichtig erachtet, das Regierungsprogramm, wenn man das so will. Aber was dann effektiv umgesetzt wird und vor allem wie und wie gut, das ist eigentlich out of hands. Das kann er fast nicht kontrollieren. Wie nebst dem, dass er einfach den Vatikan führen soll, und das hat er eigentlich delegiert an den Generalstaatssekretär und hat dafür ja den ganzen Apparat aufgebaut, da vertraut er sehr fest einfach, dass das in seinem Sinn geht. Aber dort haben die Leute, die dort im Apparat drin sind, viel die besseren Möglichkeiten, dass in ihrem Sinn den Ball einen Drall zu geben. Und aus dem Grund denke ich einfach, dass vieles, was der Papst gerne würde Fälle haben, gar nicht kommt oder anders kommt. Und wenn es dann doch so kommt, dann hat er einfach gerade Glück gehabt.
Darum ändert sich wahrscheinlich auch nichts gross dort, oder?
Ja, ich glaube, das ist in der Tat so. Wenn sich immer etwas Grosses ändert, dann sind sie ja Skandal. Oder das ist ja etwas, wo der Papst auch gar nicht im Griff hat. Meistens betrifft es ja gerade selber noch. Oder der grosse Finanzskandal, den man gehabt mit dem Kardinal Becciu, wo Substitut war, wo ich in Rom war. Das heisst, er war der drittmächtigste Mann im Vatikan nach dem Papst und dem Generalstaatssekretär. Und das war der Riesenskandal der Immobilie in London plus das Fake-Zeugnis gegenüber einem Kardinalkollegen, der dann wegen Pädophilie in Australien verurteilt und ins Gefängnis musste. Also ein riesen Intrige. Und wenn man dann das so mitbekommt, dann sehen wir, was für eine Maschinerie da hinten läuft. Oder eben dann nicht läuft. Ja. Und so ein Skandal bedingt, dass durch den Vatikan sich ungewohnt schnell muss bewegen. Und da ist er nicht unbedingt gut drin, würde ich sagen. Also, das heisst, Ecclesia semper reformatis, also die Kirche tut sich immer ständig reformieren, aber sehr gemächlich. Also, wenn man denkt, 1962 hat man beschlossen, dass Heil auch jenseits von der katholischen Kirche kann gefunden werden, also, dass auch nicht Katholiken in den Himmel kommen. Er hat gesagt, ja, wir haben 1962 Jahre gebraucht, um die Erkenntnis zu erlangen. Also, das ist eine Zeitspanne. Oder so wie die SNB gesagt hat, wir sind hier für die Ewigkeit. Ja, die katholische Kirche noch ein bisschen länger, wie sie hat den Typ ja auf seiner Seite von der Ewigkeit erfunden haben. Und das sind so Sachen, die dann einfach siehst, ja. Es kamen 1000 Eruptionen, wo dann der Vatikan in einen Zwang reinkommt. Er muss etwas machen. Die Informations- Medien erwarten das ja auch, also die Technologien zwingen den Vatikan auch schneller zu werden, aber er macht das sehr ungern.
Was macht das jetzt mit einem? Das sind ja alles junge Burschen, oder? Vom Land, von innerschweizer Kantonen wahrscheinlich, katholischen Kantonen, mit einer vielleicht frommen Einstellung, ich weiss es nicht, auf Rom kommen und dann kommen sie dort auf den Boden von der Realität zurück mit all diesen Skandalen. Was macht das mit einem?
Ja, das erschüttert einem sehr stark. Also, man sieht manche Kameraden, vor allem die, die primär religiös getrieben sind, da siehst du wirklich, wie die verkümmern. Und das tut einem dann auch weh. Also, als Kamerad, oder? Die kommen aufgestellt, top motiviert, die wollen da etwas bewegen, die erfüllen da sich einen Kindheitstraum teilweise. Vater, Grossväter, die schon in der Schweizer Garde gewesen sind, also, eine Tradition, nicht nur im Glauben, sondern auch in dem Way of Life. Und die, wenn die dann merken, wie das System läuft, Das tut einem weh zu sehen, ja. Das ist einfach sozusagen, dein Fixstern zerbricht. Und dann weisst, okay, jetzt habe ich von diesen 2 Jahren Mindestverpflichtung vielleicht noch eins. Wenn Glück hast, nur noch ein halbes vor mir. Dann kannst du irgendwie durchdringen. Und das merkst du nicht, je enttäuscht oder gerade ist, desto wilder Partys. Also das ist wirklich eine Kompensation, würde ich sagen, bei vielen. Und das ist dann einfach sehr schwierig, ja. Oder das, wie machst du deinen Dienst gut, wenn du nicht mehr an das glaubst, was du machst? Und das ist natürlich schon, das ist eine Krise im Dasein als Gardist, aber es ist auch eine Krise im persönlichen Glauben drin. Und das ist bei mir dann auch der Fall gewesen. Einfach auch müssen sehen, das, was ich mitbekommen habe von einem sehr katholisch-traditionellen Elternhaus, ein tiefer Volksglauben, aber eben auch unreflektierter Glauben. Und dann kommst du an die Tatsachen dran, siehst, was läuft. Und dann die tollen Sprüche von Mami, oder dort, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten, da hilft dann einfach nichts, oder? Weil du musst dann damit umgehen. Du musst eine neue Motivation zweglegen, zwegbasteln irgendwie. Und das halt nah. Man ist dann verletzt, kann man wirklich so sagen. Jemand hat mir mal gesagt, ich sei so ein grosser Zyniker, weil ich ein enttäuschter Idealist bin. Und ich kann genau sagen, welches Ideal enttäuscht worden ist, bei meinem Fall.
Welche?
Nämlich, die kindliche Vorstellung, dass dort, wo man am nächsten von der Zentrale ist, vom Glauben, nämlich beim Vatikan, beim Papst, am meisten Heiligkeit wird finden. Am meisten Umsetzung von dem, was in der Bibel steht. Am meisten nächste Liebe, am meisten Barmherzigkeit, am meisten Wahrheit. Und dann merkst du, ja, Wahrheit, nein. Und Leben, ja, da muss ich selber dafür schauen, wie sonst noch keiner. Und das ist dann wirklich bitter. Ja.
Aber was ist denn wirklich passiert, dass du eigentlich dermaßen enttäuscht gesehen bist?
Es sind mehrere Ereignisse, oder? Von dem aus im Kleinen an. Aber eins, was mich eingeprägt hat, dort ist immer um Demut gegangen. Der Kardinal hat sein Auto parkiert im Innenhof vom Papstpalast auf dem St. Damasushof und dann habe ich den Befehl gehabt, jetzt kommt gerade der Botschafter, keine Autos dort. Bin ich hingegangen zum Kardinal, der gerade umsteigt und dann zum Chauffeur und gesagt, stellen Sie bitte das Auto weg. Und dann zeigt er mir seinen Ring und sagt, Io sono un principe della Chiesa. Ich bin ein Fürst der Kirche. Und läuft an mir vorbei. Und dann denkst du einfach so, hey, du drehst rot von den Märtyrern, oder? Aus dem Grund sind die Kardinale rot angelehnt. Die sind bereit zum Sterben für den Glauben.
Aber nicht bereit zu laufen.
Ganz offensichtlich. Oder einfach, ja, nicht bereit, das zu tun, was nötig ist. Oder ein bisschen demütig sein, oder? Oder die ganze Aufgabe, die sie eigentlich müssen, ein Vorbild, das ist eigentlich der grosse Punkt. Ein Vorbild sein. Für mich kleine Gläubige, die hier probieren, seinen Beitrag zu leisten. Und ich, wo ja freiwillig dort runtergegangen bin, wie ist denn das? Ist das Vorbild, das nicht gegeben wird für jemanden, der vielleicht auf der Suche ist, der vielleicht am Zweifeln ist? Also wenn du das siehst, dann ist es kein Wunder, dass so viele Leute austreten.
Oder ganz klar, ein Machtmissbrauch auch, der stattfindet von diesen Herren.
Das ist so. Das ist sicher so. Wie gesagt, der Kontrollmechanismus ist durch das Gesetz nicht gegeben. Es gibt das kanonische Recht und das, ja, so ein Begriff wie Geldwäscherei oder sonst etwas, das ist nicht so unbedingt vorhanden im Kirchenrecht. Ja, und das sind Sachen, die davon nagen. Also, ich wollte sich dann davon hinterfragen. Du siehst natürlich immer wie mehr dahinter. Das wäre ja an sich nicht so schlimm, wenn es teilweise nicht so frappant wäre. Und ich hatte noch das Pech gehabt, ich habe mich dann persönlich mit dem Kommandanten noch zerstritten gehabt, wo nicht das Ideal von Führung verkörpert hat, wo ich gedacht haben, wo müsste ich sein? Oder ich bin in den Schweizer Garten gegangen, weil das ist ein Eliteverein, also eine Elite-Truppe. So ist sie ja gegründet worden. Als Elite-Kämpfer, die für den Papst einstehen. Und da habe ich gedacht, dort würde ich eben auch Elite-Leadership dann erfahren. Und das war aber auch nicht der Fall gewesen. Also hast du gemerkt, ja, du bist eigentlich, wirst angeschaut als Eigentum vom Kommandant, so, wo man eben in einer schicken Uniform irgendwo hingestellt wird, aber das Wohlergehen ist eigentlich nicht so im Vordergrund von deinem Vorgesetzten. Und das zusammen, alles zusammen, das die illusioniert auf der Glaubensebene, auf der Aufgabenebene. Heute will man vom Purpose eigentlich reden und dann eben stehst du auf dieser Wache, hast 8 Stunden Zeit und dann hintersehnst du dich. Und dann hast du viel Zeit zum Nachdenken. Und das gibt dann Konklusionen, die aber nicht so erfreulich sind für das eigene Dasein.
Sind das eben die Momente, also die Summe vom Ganzen, die dann dazu geführt hat, dass du dann fast deinen Glauben verloren hättest?
Das ist in der Tat so. Und ich würde sogar so weit gehen, wie zum Nachdenken, ich habe den Glauben, den ich nachher mitgebracht habe, den Volksglauben, den unreflektierten Glauben, den habe ich effektiv verloren. Und ich musste mir irgendwie mich neu orientieren, wo ich da in der Schweiz gesehen. Also ich habe zu meiner Mutter gesagt, oder die spirituelle Erzieherin, wenn ich nicht lutheranisch werde, gehe ich sicher nie mehr in eine Kirche. Aber ich bin durch mit dem Katholizismus, das lenkt mir. Ich habe jetzt meine Breitseite gehabt.
Ist auch ein Paradox, wenn man geht auf Rom in die Schweizer Garten und kommt zurück und will eigentlich nichts mehr mit der eigenen Religion zu tun haben. Also völlig absurd fast schon.
Ja, das zeigt eigentlich, wie eigentlich die ganze Sache gescheitert ist. Also zumindest von diesen drei Motivationspunkten hat sich der mit dem Glauben nicht verwirklicht, ganz im Gegenteil. Und das war natürlich etwas gewesen, wo ich dann mehr gedacht habe, ja, jetzt lebst du halt einfach als, ja, nicht Atheist, aber ja, du glaubst schon etwas Höheres, das schon, aber sicher nicht das, ja, so in die Richtung. Und dann habe ich gemerkt, nach einer längeren Zeit, Abstinenz von Kirche und allem, es fehlt trotzdem etwas. Also, der spirituelle Teil, den ich habe, wo ich eben wahrscheinlich durch meine Erziehung mitbekommen habe, der hätte mir gefüttert werden. Und ich habe dann geschaut und ich habe, das ist interessant, keine bessere Alternative zum Katholizismus gefunden, außer eine reflektierte Art mit dem Glauben, den ich als Kind mitbekommen habe, umzugehen. Und für mich persönlich dann aber ganz klar zu sagen, ja, das glaube ich, nein, bin ich nicht einverstanden und das Dritte finde ich ein absolutes Eich. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt einen stärkeren Glauben habe, aber einen viel konzentrierteren, würde ich sagen. Früher, also als ich in den Schweizer Garten gegangen bin, so mit 19, würde ich sagen, ja, dann habe ich alles geglaubt, was die katholische Kirche offiziell rausgegeben hat, weil das macht man so. Also für das hat man die Organisation, die Hierarchie. Und heute würde ich sagen, ja.
Differenziert dann auch?
Sehr. Ja, da auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und viel kritischer und teilweise auch im Kontrast zu den offiziellen Positionen. Und offizielle Position heisst auch im Kontrast zu dem, was meine Mutter eigentlich dann gerne. Und es gibt immer interessante Familiendiskussionen.
Und sie ist immer noch dem Glauben treu geblieben, so wie sie die erzogen hat. Also.
Je älter sie wird, desto stärker wird sie.
Noch stärker, oder?
Ja. Was ja schön ist, also wenn man jemanden sieht, der wirklich kann glauben, ist etwas Schönes zu sehen. Und in meinem Fall, es macht mir traurig, weil ich hätte das ja auch gern gehabt und mir ist das kaputt gemacht worden.
Aber wieso hast du den Glauben an die Religion verloren und nicht an den Vatikan, an die Organisation?
Ja, man könnte ja sagen, oder? Ich glaube nicht an die Kirche, aber ich glaube an die Religion. Und viele Leute machen ja die spitzfindige Differenzierung und die mache ich nicht. Denn wer gibt ja vor, wie die Religion umgesetzt wird, also die ganze Liturgie, die ganze Moralvorstellungen und eben dann auch die Leitsätze. Sehr selten redet ja der Papst als unfehlbar, aber wenn es ja um die Auslegung der Lehre geht, dann schon. Und da kann ich ja nicht sagen, ich glaube nicht an den Verein, aber an die Religion, aber der Verein bestimmt ein Stück weit die Religion. Also dass die Trennung funktioniert nur beim schönen Wetter, aber wenn es darauf ankommt, funktioniert sie eben nicht. Und ich habe für mich einen Weg finden, wo ich sowohl als einen kann glauben, obwohl ich dahinter sehe, und das andere einfach bewahren. Und die Religion, das ist einfacher zum dran glauben. Weil dich kannst du aus der Bibel, kannst du eigentlich rausholen, was du willst. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen sehen, wenn man nicht dran glaubt, ist eine tolle Story. Also das gibt einem etwas. Und dann ist halt einfach die Frage, was mache ich mit der Organisation?
Bono, du hast jetzt viel von Enttäuschungen gesprochen, aber es gibt sicher auch schöne Momente, die du dort erlebt hast.
Auf jeden Fall. Und
abgesehen von der Römerin.
Ja, das ist natürlich schon ein grosser Punkt. Das muss ich gerade überlegen, was schöner war, die Römerin oder die Kameradschaft, die man erlebt hat. Und ich würde am Schluss doch sagen, nachhaltiger ist in der Tat in meinem Fall die Kameradschaft gewesen. Durch das ganze Leiden, das wir beschrieben haben, ist es etwas, was zusammenschweisst. Und du lernst einander so gut kennen. Und du unterstützt einander, wenn du vor allem merkst, einem Kamerad geht es nicht gut und so weiter und du erlebst wilde Geschichten im Ausgang oder dann eben, was dir persönlich so im Dienst erfährst. Und das schweißt wirklich zusammen. Also dieses Band of Brothers, wenn man da die Filmüberschrift von Spielberg würde nehmen. Das ist etwas, was ich erlebt habe und das ist wirklich toll gewesen. Also eine Verlässlichkeit, also die auf den Waffenbruder sich können verlassen, das ist etwas Tolles.
Also trefft ihr euch heute noch oder sieht man sich amigs oder selten oder wie du sagst, mal telefonieren oder macht man wirklich auch ab und trifft sich wieder?
Ja, das ist jetzt, da kommen die alle ins Kinderalter, also je länger, je schwieriger. Aber an den Hochzeiten ist man dabei und wenn Taufen sind, das sind so die Anlässe, wo man sich dann sieht. Und wo auch schön ist zu sehen, egal, wir haben jetzt, 10 Jahre ist das jetzt her, wir haben das alle ganz unterschiedlich entwickelt, aber es klickt sofort wieder. Ja, also jeder, das funktioniert dann einfach wieder. Und egal, wie fest man da oben anzäusel ist oder die Geschichte, die man gerne will, vergessen, wieder dort aufwärmen, das sind Sachen, wo du dann einfach merkst, hey, doch, auf den kann ich zählen. Ja.
Wärst du jetzt Papst, was würdest du anders machen?
Große Frage.
Das ist eine sehr grosse Frage. Ich würde, sagen wir jetzt mit dem Schweizergarten Background, und ich würde Papst werden, ich würde die Sicherheits noch mehr probieren zu professionalisieren. Da ist jetzt sehr viel gegangen. Der Kommandant Graf hat eine Kooperation mit der Tessiner Polizei eingegangen, wo die neuen Gardisten einen Monat lang in Tessin polizeitechnische Ausbildungen geniessen, also vom Deeskalationsstrategien über das Schiesstraining und so weiter. Und das ist natürlich Gold wert, weil das ist etwas, was du im Notfall eben dann brauchst oder vor allem im Alltag. Und das würde ich mehr noch probieren zu forcieren. Das wäre mal, sagen wir, was ich im Vatikan machen würde. Da würde ich sicher den Vatikan probieren zu professionalisieren, also ein paar Ökonomen einstellen und ein paar Priester aus den Gremien raus tun, vielleicht.
Ja gut, vielleicht tun sie es bewusst nicht, oder? Irgendwelche Ökonomen, die vielleicht gewisse Sachen sehen würden, die man nicht sehen muss.
Das ist, ja, wahrscheinlich so. Weil wenn du ja ein krummes Ding am Laufen hast, dann schaust du natürlich schon, dass du nicht gerade der Kontrolleur selber ins Haus reinholst. Also, wir müssen schon rechnen, dass man viel Schmutz beworfen wird, wenn man dort unten probiert, das Richtige zu tun, in Anführungszeichen. Wie, kommst du nicht umher, gewisse Leute auf ihren Talar zu treten?
Du hast ja 3 Kinder, gell?
Ja.
Buben?
Zwei Buben, 1 Mädchen.
Wenn es die 2 Buben würden wollen, in den Schweizer Garten eintreten? Gut, das tut noch ein paar Jahre, sind ja klein, oder? Aber was würdest du denn sagen?
Ich habe mir gesagt, solange der Kommandant Anrich war, hätte ich ganz klar Nein gesagt. Jetzt, wo ich gesehen habe, was alles besser wurde, ist jetzt auch mit der Kaserne oben, das ist etwas, was vorwärts geht, denn das Training der Gardisten professionalisiert sich. Da geht auch etwas in die richtige, aus meiner Sicht, richtige Richtung vorwärts. Jetzt würde ich sagen, jetzt kannst du es wieder machen. Weil die Erfahrung, eben die Kameradschaft, aber eben auch als 19-Jähriger 2 Jahre im Ausland leben, eine neue Sprache, ganz neue Erfahrungen, das ist schon Gold wert. Also, das sind eigentlich gut investierte 2 Jahre. Wie das in Erfahrung geht, wenn du in der Schweiz bleibst, das eigentlich nicht so machst. Von dem her würde ich sagen, ja, sie sollen das machen.
Bruno, wann gehst du wieder zurück in den Vatikan?
Ja, darfst du überhaupt?
Nach diesem Podcast nicht.
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht müssen wir das zuerst mit der Zensurbehörde vorlegen. Ja, geplant ist eigentlich effektiv, diesen Sommer zurückzugehen, auf Rom für 2 Wochen. Nochmal in den Vatikan selber. Die Ex-Schweizer Gardisten können dort in einem Rahmen von einem Volontariat geben, Kost und Logis dann dort wohnen und sind in der Kantine tätig. Und das wäre für mich eigentlich eine super Option. Ja, Rom nochmal gut dort, plus nochmal
in der
Garten sein.
Aber das dürfen wir noch, wenn man schon mal dient hat.
Ja, wenn du Ex-Gardist
bist. Und Volontariat, also was musst du denn machen in der Kantine? Einfach mitschaffen, oder?
Ja, sie hat 2 Bereiche. Also entweder, wo du mit kochen für die Gardisten oder wo dann einfach Essensausgabe abwäschen, die Kasse bedienen, so Sachen. Schauen, dass die Kantine im Schuss bleibt, also Tisch putzen, ja. So in die Richtung.
Und wird italienisch gekocht oder schweizerisch?
Ich würde sogar behaupten, polnisch, weil es sind polnische Schwestern. Das heisst, wo ich angegangen bin, haben sie es, was ich von den alten Gardisten gehört habe, besser im Griff gehabt, wie früher, ist es wirklich oft eine schwere, deftige Küche gewesen. Und wenn es 40 Grad draussen ist und du bewegst dich ja an sich nicht so viel und dann ist es gut und viel, das heisst, die Uniform muss immer ein bisschen mehr ausgenommen werden inzwischen. Italienische Küche kommt auch viel vor, ja.
Doch. Und so eine Uniform ist ja wahrscheinlich auch noch schwer, nehme ich an, oder mit dem ganzen, mit dem Helm und was man sonst noch alles muss tragen.
Ja, was natürlich toll ist, dass wir jetzt, das war ja auch eine grosse Medienmitteilung, der Helm ist jetzt ein 3D-Druck. Den, den man normal hat, also nicht der Eisenhelm, der weisse, sondern der schwarze Helm. Und das erleichtert die ganze Geschichte schon unheimlich. Die Uniform ist aus Wolle im Winter. Und das ist schwer, in der Tat. Und vor allem in der Übergangszeit, wenn es am Morgen wieder oben noch kalt ist, am Nachmittag schon zittig heiß, dann vergehst du. Und die Gardisten machen sich aber einen Spass daraus, gewisse tun sich ein Thermometer unter die Uniform am Nachmittag und dann hast du daheim schon fast 40, 45 Grad und du bist ja wirklich bis zum Kragen auf und zu. Und mit der Gamaschen, das schaut auch das sicher gegen unten, keine Lüftung in den Beinen raus. Also du ja, bist wie ein Hummer im Panzer hinten. Und wenn dann noch der schwarze Helm, und schwarz ja super ist, oder wenn die Sonne drauf scheint, es gibt ab und zu einen Gardisten, der mit der Vorlauf aus der Formation oder dann schwarz vor Augen wird, das gibt es ab und zu.
Recht herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Bruno.
Sehr gerne. Danke, Wolfgang.
Viel Spass und viel Vergnügen, wenn du wieder zurückgehst in den Vatikan.
Danke schön.
Und mach's gut.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Danke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hier bei Geschichten aus allen Schichten. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Folge reinhören würdet. In der Zwischenzeit könnt ihr noch ältere Folgen nachhören. Viel Spass dabei und bis zum nächsten Mal.